Wir hatten davon gesprochen, was Auslegung ist. Wir gehen zur zweiten Frage. Wer ist der Ausleger? Wer darf auslegen? Wer kann? Die erste Antwort: Ich bin der Ausleger. Und wenn Sie das, die Frage beantworten wollen, sagen Sie auch: Ich bin der Ausleger. Jeder Christ, jeder von Gott Geborene, darf den biblischen Text lesen und verstehen. Hier gibt es keine sogenannte Priesterschaft, die als Elite uns dienen müsste. Jeder von uns ist Priester. Der Priester war ja der Empfänger und Weitergebende des Wortes Gottes. Nicht nur der Prophet. Das Prophetenamt wurde dann eingesetzt, aber der Priester sollte auch Gottes Weisung verwalten. Der Priester sollte Lehrer und Evangelist in Israel sein. Man erfährt über diese Aufgabe im letzten Buch des Alten Testamentes. In diesem Sinne sind auch wir alle Priester Gottes. Das unterstreicht Petrus, ausgerechnet der erste Papst. Ja. Wenn Sie mit katholischen Menschen sprechen, dann können Sie ihnen helfen, indem Sie sehr viel aus den Worten von Petrus zitieren. Ausgerechnet, das hat Gott in seiner ironischen Vorsehung, in seiner großen Weisheit so verordnet, dass gerade Petrus sehr, sehr gute Worte hat. Schon beginnend mit der Apostelgeschichte 4, Vers 12. Es ist in keinem anderen das Heil und so weiter. Also jeder von uns darf hier Priesterfunktion ausüben und Gottes Wort entgegennehmen, für sich lesen und auch verstehen, auslegen, weitergeben. Aber es gibt noch weitere Antworten. Die zweite Antwort: Die besten Ausleger sind Jesus Christus und der Heilige Geist. Jesus Christus, als er hier auf der Erde war, hat Gottes Wort ausgelegt, weitergegeben. Dazu kam er, um uns Gottes Wort zu sein und zu geben. Er war das Wort und gab das Wort. Johannes sagt, der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit führen. Den haben wir heute in unserem Leben. Jesus Christus ist gen Himmel gefahren, er wohnt auch in unserem Herzen durch seine Gegenwart. Der Heilige Geist ist uns speziell gegeben, um uns in alle Wahrheit zu führen. Und das tut er auch. Das erlebe ich immer wieder. Man steht in einer Sackgasse, man kommt nicht weiter. Man sollte eigentlich Einsicht bekommen in den Text, beziehungsweise möchte auch sehr gern. Und dann betet man, wie Jakobus es sagt in seinem ersten Kapitel, Vers 5, wenn jemand Weisheit mangelt, der bitte Gott, der gern gibt, ohne Vorwürfe zu machen. Der sagt nicht, du Dummer, das hättest du schon lange wissen sollen. Nein, jetzt schenkt er Einsicht. Immer wieder erhört der Herr Gebete. Wollen wir solche Wünsche dem Herrn vorlegen? Aber auf der anderen Seite ist es so, dass wir immer wieder Texte auf die Seite legen müssen, bis sie eines Tages uns verständlicher werden. Manchmal braucht es jahrelang, bis man einen Text versteht. Der Heilige Geist aber ist ein guter Ausleger. Und der dritte Ausleger ist mein Bruder, meine Schwester. Mit allen Heiligen, heißt es in Epheser 3, Vers 18 wohl, zusammen mit allen Heiligen erkennen. Die Wahrheit, die Weisheit Gottes erkennen. Wir brauchen einander. Jeder hat seinen Platz im Leib Jesu. Und wir leben nicht nur von dem, was der Herr uns schenkt, wenn wir sein Wort aufschlagen, Wir leben auch von dem, dass der Bruder gelernt hat, die Schwester, als sie Gottes Wort aufschlugen und lernten. Das wird mitgeteilt. Natürlich nach der göttlichen Ordnung, aber dies ist jetzt eine grundsätzliche Aussage. Alle Heiligen tragen bei, dass damit alle Heiligen wachsen in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn. Man darf aber nicht abhängig werden von Menschen. Das ist wieder die Grenze. Wir dürfen lernen voneinander, aber wir wollen nicht abhängig werden voneinander. Niemand von uns ist der Lehrer. Der bleibt unser Herr selbst. Wir haben alle die Salbung und dürfen alle das Wort Gottes erkennen. Und es ist nicht so bei uns wie bei den Sekten, die wirklich angewiesen sind für das Weitergeben ihrer Lehre. Denn sie war ja von einem Menschen ersonnen, beziehungsweise von einem Dämonen eingegeben, aber über einen Menschen verbreitet. Und nun sind Menschen von diesem Menschen abhängig für diese Lehre. Aber mich nimmt es immer wieder Wunder. Es ist ein Anlass, Gott zu loben. Manchmal fragt man sich, ja, ist es denn wirklich die Wahrheit? Ja. Aber dann merkt man, wie ganz unabhängig voneinander, überall in der Welt, es Menschen gibt, die denken genauso wie ich. Ja. Die haben denselben Herrn lieb. Ja, wo haben die das her? Nicht von mir. Nicht von der Quelle, von der ich es hatte. Das heißt, von den Menschen. Ich habe es ja auch von Menschen gehört. Dort zu Hause in Kanada, in Waldheim. Unser Ort hat einen deutschen Namen gehabt. Das war eine deutsche Gegend. Überall. Man merkt, man hört davon. Ganz unabhängig voneinander. Und da findet jemand eine Bibel oder bekommt sie irgendwie und liest und kommt zu denselben Auffassungen. Ja. Gott ist es, der diese ganze Sache lenkt. Und jeder von uns ist abhängig von ihm. Er leitet aus der unsichtbaren Welt seine Reichgottessache und baut seine Gemeinde, sodass wir von ihm abhängig sind und von der Salbung, die er uns gab, nämlich dem Heiligen Geist. Eine dritte Frage in Bezug auf die Auslegung. Wir hatten gefragt, was ist sie? Zweitens, wer ist es? Wer ist der Ausleger? Und drittens, warum Auslegung? Warum ist die Auslegung notwendig? Warum ist Übersetzung notwendig? Diese zweite Übersetzung, sodass wir den Sinn des Textes erkennen. Ich gebe einige Antworten auf diese Frage. Erstens, weil die Bibel in einer Zeit entstand, die oft in starkem Maße anders war als unsere Zeit. Nicht nur die Sprache ist anders, sodass der biblische Text in unsere Sprache übersetzt werden muss, sondern die Gedankengänge. Vieles ist uns fremd, weil es aus einer anderen Zeit und Welt kommt. Und so muss der Text noch ein zweites Mal oft übersetzt werden. Wenn er genau übersetzt wurde, verstehen wir ihn nicht immer. Und da muss manches erklärt werden. Erklärung ist noch ein Wort, das man gebrauchen kann, um Auslegung deutlich zu machen. Zweitens, weil sie in einer anderen Sprache geschrieben war. Diese Sprache hat ihre Eigenarten. Zum Beispiel, und das war ein Grund, weshalb ich dieses Thema wählte, als Bruder Wiener und ich darüber sprachen, ließ er eine Bemerkung fallen, zum Beispiel, was ist es um den griechischen Aorist? Ja, man hört davon, das sei etwas Besonderes. Was ist es um diese Zeitform? Man spricht manchmal davon. Nun, das ist ein Phänomen der griechischen Sprache. Es hat mit ihrer Grammatik zu tun. Ich will heute Morgen noch auf den Genitiv zu sprechen kommen. Vielleicht kann ich auch noch auf den Aorist zu sprechen kommen, kurz erklären, je nachdem wir Zeit haben. Aber es gibt so Eigenarten der Sprache. Wer Englisch lernt, dessen Muttersprache aber Deutsch ist, der merkt die Verschiedenheit schon dieser Sprachen, obwohl sie gewissermaßen eine gemeinsame Wurzel oder einen gemeinsamen Ursprung haben. Man spricht von den indogermanischen Sprachen, eine ganze Gruppe von verwandten Sprachen. Aber nun haben wir Hebräisch. Das ist nun eine andere Sprache mit einem anderen Buchstaben, mit anderer Denkweise. Wir haben also, wenn übersetzt wird, immer noch zu lernen, was heißt das? Nicht nur die andere Welt und Sitten, sondern gerade diese Ausdrucksweisen. Was heißt es, wenn Jesus von einem Nadelöhr spricht? Ja? Ist das das Ohr einer Nadel, die wir gebrauchen? Oder könnte das etwas anderes sein? Und dann teilt man uns mit, das Wort, soviel ich weiß, kann auch Kamel bedeuten, ja, im Aramäischen. Also dann ist die Frage, was hat dann Jesus eigentlich gemeint? Nein, Entschuldigung, ein Kamel geht durch das Adelohr. So, das Adelohr ist das Tor, ja, das kleine Tor, nebst dem großen, ja. Dritte Antwort. Weil sie Gottes Denken darstellt, dass wir erstens wegen unserer Sündhaftigkeit, zweitens wegen geistlicher Unreife, wir sind ja noch nicht so weit, wie wir sein möchten, nicht immer verstehen. Weil Gott der Urheber des Wortes Gottes ist, weil er der eigentliche Autor ist, weil dieses Wort sein Denken darstellt, sind wir aus zweifachem Grunde nicht immer fähig zu verstehen. Nun braucht es solche, die der Heilige Geist schon erleuchtet hat. Wir helfen einander, um die Schrift zu verstehen, um uns helfen, sie zu verstehen. Einmal sind wir sündig, zum anderen sind wir noch im Wachstum begriffen. Und aus diesen beiden Gründen bedarf es der Auslegung bzw. der Übersetzung. Eine vierte Antwort. Weil Sprache nicht ein vollkommenes Mittel zur Kommunikation ist. Man darf von Sprache selbst nicht zu viel erwarten. Wir haben uns daran gewöhnt, seit etwa 100 oder mehr Jahren, die Dinge etwas genau zu machen und zu sagen und zu tun. Wir leben im sogenannten technischen Zeitalter. Seit der sogenannten industriellen Revolution im vorigen Jahrhundert werden die Dinge mehr und mehr genau. Wir haben den absoluten Meterstab, wir haben die absolute Uhr von Frankfurt eingestellt auf nuklear, wie sagt man dem? Ja, die sogenannte Atomuhr. Also wir haben sehr starke Genauigkeit und das geht in die Sprache hinein. Wir möchten die Dinge ganz präzise zum Ausdruck bringen. Aber da merken wir, dass es nicht immer gelingt. Immer wieder merken wir, dass ein Wort mehrere Bedeutungen hat oder dass es mehrere Wörter gibt, die einen Gedanken zum Ausdruck bringen könnten. Mehrere Wörter haben dieselbe Bedeutung, ein Wort hat mehrere Bedeutungen. Also von beiden Seiten her kann es missverständlich sein. Weil Sprache ist nicht ein vollkommenes Mittel, aber das heißt nicht, dass Gott nicht eindeutige Mitteilung machte. Nur das Mittel, das dieses Denken Gottes zum Ausdruck bringen soll, ist für uns nicht immer deutlich. Nun gilt es, vom Zusammenhang her zu erfahren, welche Aussage wollte hier gemacht werden. Ich gehe etwas näher darauf ein. Ich habe schon gesagt, Sprache ist nicht immer eindeutig. Mein Eindruck vom Gesprochenen kann zunächst ein etwas anderer sein als der im Denken des Sprechers. Warum? Ich habe schon gesagt, ein Wort kann mehrere Bedeutungen haben. Es kann aber auch auf der anderen Seite dasselbe mit anderen Worten gesagt werden. Es ist also nicht immer möglich, aus einer kurzen Formulierung zu erfahren, was gemeint war. Die Schrift wurde nicht mit einer solchen Exaktheit geschrieben, dass alles unzweideutig klar wäre. Sprache ist hierzu von vornherein nicht fähig. Man muss bereit sein, sich in die Atmosphäre des Schriftzusammenhanges, sich jeweils hineinzuversetzen und sich jeweils fragen, wie ein Text in diesem Licht zu verstehen wäre. Ja. Wenn wir einander verstehen wollen, dann müssen wir den Zusammenhang kennen. Ja, wovon sprichst du denn eigentlich? Wenn ich daran denke, dann könntest du das meinen. Wenn du daran denkst, dann hättest du etwas anderes gesagt. Erläutere einmal, und dann ist das ist Auslegung. Ja? Dann ruft man den Zusammenhang herbei, und damit wird dann etwas klarer. Ich will das heute Morgen noch weiter verdeutlichen. Anhand von sprachlichen Hilfen, und das ist jetzt unser vierter Punkt, nachdem wir von der Auslegung gesprochen haben, sprechen wir jetzt zum vierten speziell von sprachlichen Hilfen. Und hier soll es sehr praktisch werden. Ich werde eine ganze Reihe von Schriftstellen mit uns lesen, woran ich zeigen will, wie man mit der biblischen Sprache umgehen kann und eventuell auch sollte. Die Frage, die uns hier leiten soll, ist diese: Auf welche Besonderheiten der Schriftsprache sollte man achten, wenn ich meine Bibel lese? Worauf sollte ich vielleicht besonders Acht geben, damit ich nicht in Gefahr laufe, falsche Auffassungen zu bekommen von dem, was ich lese? Wenn wir auf diese Dinge, dieser Dinge gewahr werden, diese Besonderheiten, dann kann es uns das vor einem Umkippen bewahren. Es kann uns durch die Klippen gleichsam hindurchbringen. Die erste Gruppe von Schrifttexten, und bei denen wir sprachliche Besonderheiten uns ansehen möchten, betrifft Klang und Bedeutung des Textes. Klang und Sinn. Das heißt, Sprache hat diese Erscheinung, diese Besonderheit, dass etwas so klingt, wenn man die Wörter, den Satz eigentlich so nimmt, wie er da ist. Wenn man die Wörter im üblichen Sinne nimmt, dann klingt es so. Aber diese Gruppe von Wörtern, die in meinem Ohr so klingt, wenn ich sie wörtlich nehmen wollte, bedeuten eigentlich nicht das. Sie bedeuten, die Bedeutung ist etwas anders als der Klang. Das ist ein Phänomen der Sprache. Das gibt es immer wieder. Ein kleines Beispiel. Einige. Da höre ich, man wartet auf jemanden, man steht draußen bei der Tür, wann kommt er denn eigentlich an? Und da sagt jemand, jetzt sollte er jede Minute kommen. Ja. Nehmen Sie einmal diese Wörter ernst. Dann ist es eine reine Unwahrheit. Eine Unmöglichkeit. Er kann ja nicht jede Minute kommen. Er kann nur in einer Minute von jeder Minute kommen. Ja? Merken Sie, Sie haben etwas, sind etwas langsam da mitzukriegen, weil Sie sich schon an den anderen, an die Bedeutung gewöhnt haben. Ja? Sie denken gar nicht mehr an den Klang der Wörter. Für Sie ist diese Formulierung schon ein Wort geworden, das seine eigene Bedeutung hat. Ja? Das Idiomatische, mit dem Fremdwort eine idiomatische Ausdrucksweise. Ja? Aber das ist ein Beispiel. Jetzt begegnet mir über die Übersetzung ein Idiom von einer anderen Sprache. Ja, da bin ich nicht zu Hause. Ja. Und jetzt nehme ich tatsächlich die Wörter ernst. Ja. Moment einmal, das ist ein Idiom. Ja. Oder eine Besonderheit in der Sprache. Das muss ich dann mitkriegen. Dann gibt es einige Übersetzer, die sind zu eifrig. Die übersetzen dann schon das Idiom in ein deutsches Idiom. Ja. Nun, das kann man vielleicht tun, ja, je nachdem. Nur ist es manchmal interessant, wirklich hineinzudringen in die Denkweise der anderen Sprache. Ich möchte auch mal in dieser Welt zu Hause sein, ja. Warum haben die das so gesagt? Jenseits des Jordan, welche Seite ist das? Ja? Das ist eine Ausdrucksweise. Ja. Das kann diese oder jene sein. Jenseits oder diesseits ist für den Hebräer, wenn ich das jetzt richtig behalten habe, egal. Ja. Aber bei uns nicht. Jenseits und diesseits sind zwei verschiedene Seiten. Ja? Es gibt noch andere Ausdrucksweisen. Bevor ich zu den biblischen Formulierungen komme, doch das soll jetzt genügen. Jetzt komme ich zu einem Text. In 1. Samuel 16 heißt es, Gott sieht nicht, was vor Augen ist. Stimmt das? Ja und nein. Der Text geht weiter. Aber wenn wir diesen Satz so nehmen, wie er da steht, dann stimmt es nicht. Merken Sie, dass wir hier eine etwas raue oder grobe Ausdrucksweise haben, die aus einer Zeit stammt, wo die Technik nicht entwickelt war. Damals konnte man sich solche Ausdrücke leisten. Heute darf man, wenn man im Alltag so spricht, darf man eigentlich nicht so sprechen. Man muss ein Nur hineinfügen. Das tut der Übersetzer auch dann manchmal, ja? Gott sieht nicht nur, was vor Augen sieht, ist. Gott sieht alles, was vor Augen ist. Er sieht alles, was wir sehen. Aber nicht nur das. Das heißt, das ist nicht die Gegend, auf die Gott angewiesen ist bei seinem Schauen. Das ist, was gemeint ist, ja? Gott sieht nicht in erster Linie oder nur das, was vor Augen ist, sondern er sieht auch das Herz an. Er sieht das Inwendige und er sieht das Auswendige. Nun gibt es aber Bibelleser, die hier einen falschen Weg einschlagen, die solche Formulierungen an anderer Stelle so ernst nehmen, dass, weil sie nicht den Zusammenhang erkundigen, führen sie andere irre. Die sagen dann, so und so steht es ja geschrieben. Aber unterscheiden nicht zwischen Klang und Sinn. Der Sinn kommt vom Zusammenhang. Ja? Klang und Sinn können, die müssen nicht, können aber verschieden sein. Eine weitere Stelle, und jetzt schlagen wir auf, Jeremia Kapitel 1. Jeremia 1. Vers 10. Siehe, ich habe dich am heutigen Tage über Völker und Königreiche bestellt, als Prophet. Und jetzt hören wir zu. Dass du ausrottest und zerstörst, verderbest und niederreißest, bauest und pflanzest. Hat Jeremia das getan? Hat er ein Königreich überwunden? Hat er Häuser zerstört? Hat er Jerusalem zerstört? Nein. Nein. Warum sagt Gott das dann so? Weil das, was er verkündigt, ihm als Prophet zugeschrieben wird. Mit seinem Wort. Er nimmt Gottes Wort in den Mund. Dieses Wort kündigt es an. Ja? Die Heiden kommen und zerstören Jerusalem. Oder Nineveh geht unter, wie immer auch. Er kündigt es an und dann kann man, und dies ist eine andere Denkweise, dann kann man sagen, Jeremia hat das Volk zerstört, hat dort niedergerissen, weil seine Botschaft das ankündigte. Wir müssen jetzt nicht sagen, das stimmt aber nicht, ja? Jetzt hat Gott gesagt, Jeremia will das tun, das stimmt nicht. Die Spötter, die nehmen solche Texte, ja? Und die sagen dann, es sind Widersprüche in der Bibel, ja? Und merke nicht, dass sie selbst eine Sprache sprechen, Englisch, Deutsch, Französisch, was immer es ist, die genau dieselben Phänomene aufweist. Ja. Da darf man nicht von der Bibel an dieser Stelle etwas anderes erwarten, weil Gott sich herabgeneigt hat und unsere Denkweise übernommen hat, unsere Sprache. Nun ist nicht jede Sprache die gleiche, das ist klar. Deshalb habe ich von der Notwendigkeit der Auslegung gesprochen. Dies ist hebräische Denkweise, wenn sie nicht zuerst göttlich ist. Ein weiteres Beispiel, Ezechiel 32. Oder wenn Sie die Luther-Übersetzung haben, Hesekiel. 32, Vers 18. Denselben Gedanken in Vers 18. Das Wort Jahwes ergeht an ihn. Menschensohn, das heißt, dein Vater war ein Mensch. Du bist der Sohn eines Wesens, das Mensch war. Und weil du der Sohn eines Menschen bist, bist auch du nur Mensch. Das ist eine etwas umständliche Weise für uns vielleicht, zu sagen, zu erinnern daran, du bist nur ein Mensch. Wir sagen manchmal etwas plump, Junge, ja, du bist nur so und so, ja. Halte nicht zu viel von dir selbst. Mit solchen Ausdrücken erinnern wir an die Realität. Gott erinnert Ezechiel, er darf sich nicht überheben, wie auch Paulus sich nicht überheben durfte, wegen der Offenbarungen. Du bist nur der Sohn eines Menschen, aber ich gebe dir mein Wort. Menschensohn, erhebe eine Wehklage über die Menge in Ägypten und lass sie mit den Töchtern mächtiger Völker in die Unterwelt hinabfahren, zu denen, die zur Grube fahren. Da sagt man einem Pfarrer, oder fragt man, er hatte zwar eine Beerdigung, man hörte da, es wäre eine Bestattung, und dann kann man fragen, ja nun, hat der Pfarrer ihn in den Himmel geschickt oder in die Hölle? Ja. Kennen Sie das nicht? Das heißt, wie hat er von dem Abgeschiedenen gesprochen? Hat er so gesprochen, als würde er annehmen, er sei gerettet oder er sei verloren? Ja. Hat er ihn in den Himmel geschickt? Ja. Oder nach unten? Nun, der Pfarrer kann niemanden schicken. Das ist nur eine Ausdrucksweise, ähnlich wie diese, ja. Ezechiel soll verkünden, dass jemand hinabfahren wird, verloren geht. Ja. Das wird dem Propheten zugeschrieben, er hätte das getan. Gott ist es, der das tut. Der Prophet wird gebraucht, um das anzukündigen. Diese zwei Stellen können uns meines Erachtens helfen, eine neutestamentliche Stelle zu verstehen. Johannes 20. Vers 23. Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. An einigen Stellen kündigt Jesus an, seine Jünger werden Propheten sein. Apostel und Propheten, die wie alttestamentliche Propheten sein Wort, Gottes Wort, in den Mund nehmen und weitergeben. Sie bekommen Offenbarung von Gott, in diesem Fall von Gott selbst aus seinem eigenen Munde durch Jesus, bekommen sie Botschaft und diese geben sie weiter als letzte Autorität. Und andere Menschen sind auf diese Botschaft angewiesen, wenn sie mit Gott in Ordnung kommen. Wir haben hier eine ähnliche Ausdrucksweise. Mit der Botschaft geschieht die Möglichkeit der Vergebung oder die Möglichkeit des Verlorengehens. Denken Sie an unseren Text in Kapitel 2 des zweiten Korintherbriefes. Wir sind ein Duft nach beiden Seiten hin. Eine Ankündigung der Rettung oder des Verlorengehens. An dieser Botschaft muss man sich entscheiden. Man muss Ja oder Nein sagen, mit herausgefordert. Es gibt ein schönes Lied, das man früher gesungen hat. An Jesus kommt, so etwa, kommt niemand vorbei. Ja. Also, da muss man sich entscheiden. Die Apostel waren die Fundamentleger, die haben das Wort Gottes in den Raum gestellt, und da musste man sich entscheiden. Und sagte man Ja zum Ruf Gottes, dann war über diese prophetische Botschaft, die Möglichkeit gegeben, Sündenvergebung zu bekommen. Wenn die Pharisäer und Schriftgelehrten in Markus 2 vorwurfsvoll denken, wer kann dann Sünden vergeben als nur Gott? Muss man das bestreiten? Diese Aussage, stimmt die oder stimmt die nicht? Das war richtig gedacht. Nur, Jesus weiß, was sie denken, und dadurch wird schon offenbar, dass er Gott ist, ja? Jesus bestreitet diesen Gedanken nicht. Nur, er will ihnen zeigen, dass er der Gott ist, der das Recht hat, Sünden zu vergeben. Deshalb die Frage, meine lieben Freunde, jetzt überlegt einmal, was ist jetzt leichter zu tun? Er sagt sagen, da merken wir wieder, tun und sagen, sie gehen Hand in Hand. Man tut mittels des Sagens. Was ist jetzt leichter zu sagen? Zu diesem Mann hier, der krank ist, der eben durch die Decke gekommen ist. Dir sind deine Sünden zu vergeben, oder du bist jetzt gesund. Damit ihr aber wisst, dass des Menschen Sohn das Recht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, dass er der Gott ist, sage ich jetzt zu diesem Mann, steh auf, nimm deine Matratze und geh nach Hause. Ja. Er stellt unter Beweis, dass er der Gott sei, der das Recht hatte, das zu tun, was sie in dem Herzen wussten. Gott, nur Gott kann es tun. Und dennoch, trotz dieser Geschichte in Markus 2, gibt es immer noch Menschen, ob katholisch oder evangelisch, ob pietistisch oder lutherisch, die behaupten, sie könnten jemandem die Sündenvergebung zusprechen. Das finde ich ungeheuer. Ja. Wir können niemandem ins Herz schauen. Wenn ich jemanden zum Jesus führe, ich sage ihm nicht, du bist jetzt ein Kind Gottes. Das weiß ich nicht. Das darf ich nicht sagen. Ich darf ihm keine Sündenvergebung zusprechen. Ich darf ihm, wie Johannes auf Jesus hinweist, du, schau mal dort. Das tue ich so, dass ich sage, hier ist der Text. Wollen Sie mal lesen? Schöner Text. Offenbarung 3, Vers 20. Lesen Sie mal, ja. Ja, siehe, pass auf, merke, ich stehe vor der Tür. Das ist die Herzenstür, sage ich. Wenn jemand meine Stimme hört, er klopft mit seiner Stimme an. Der Griffel ist von innen, keiner von außen. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, werde ich zu ihm hineingehen. Haben Sie seine Stimme gehört? Ja. Wollen Sie die Tür auftun? Haben Sie sie aufgetan? Dann sagt er, ist so ein Gespräch mit dieser Person. Ja. Ist er reingekommen? Da ist der kritische Punkt, ja. Ja. Das ist sehr interessant, dann die Menschen zu beobachten, wie sie dann reagieren. Nicht immer, fast, es ist der seltenere Fall, wo jemand dann sagt, ja. Eher sagen sie, sitzen sie und sagen nichts. Oder sagen, ich weiß nicht, ja, ich weiß nicht. Ja. Und dann merke ich schon, was sie erwarten. Sie erwarten ein verändertes Empfinden. Was tue ich dann? Ich sage nicht, ja, er ist reingekommen. Nein. Was sagte Jesus? Der Glaube, sagte ein Mann Gottes, der Glaube wird genährt durch Fakten. Man hält dem Glauben Fakten vor, dann wächst er. Also, hier sind die Fakten. Ja? Wir haben hier zweierlei im Text. Wenn die Bedingung, wenn jemand die Tür auftut, dann haben wir eine Verheißung. Das erste kann ich kontrollieren. Das kann ich in meiner kurzen Biografie, in meiner Geschichte feststellen, ob das stattgefunden habe oder nicht. Ich darf wissen, ob ich die Tür aufgetan habe oder nicht. Entweder ich habe es oder habe es nicht. Das ist meine Entscheidung. Darüber verfüge ich. Ich will jetzt nicht zu viel sagen. Ich meine nur, das habe ich zu tun. Ja. Ich habe die Tür aufzutun. Das sagt Jesus. Wenn jemand die Tür auftut, er ist verantwortlich dafür. Das muss er entscheiden, ob er die Tür auftut oder nicht. Das andere kann er nicht wissen. Von sich aus. Von innen her. Das muss er vom Text her haben. Wenn du die Tür auftust, dann sage ich, sagt Jesus, komme ich hinein. Ja. Und das muss er vom Text her mitkriegen, nicht von mir. Ich bin Johannes der Täufer, der hier hinweist. Schau hier. Er muss mit Jesus eine Konfrontation, eine Begegnung haben. Ja. Also, so scheint mir es das auch hier in Johannes 20 aufzufassen. Wir geben Menschen die Gelegenheit, Vergebung zu bekommen. Die Botschaft ist da und hier ist die Möglichkeit der Vergebung. Nun, wir müssen weitergehen, sonst kommen wir nirgends hin. Markus 9, Vers 12, Sie brauchen nicht aufzuschlagen. Elia wird kommen und alles wiederherstellen. Klang und Sinn. Nun, hier ist es einfacher. Wenn wir nur wissen, dieses im Auge behalten, das Wort alles hat immer einen Rahmen, einen begrenzten Raum, ein Feld der Bedeutung oder der Bezug, des Bezuges, ein bemessenes Bezugsfeld, dann ist es nicht schwer. Alles innerhalb eines Rahmens. Nicht Allversöhnung, nein. Auch nicht in der Apostelgeschichte 3, Jesus kommt und stellt alles wieder her. Nein, sondern innerhalb eines Rahmens. Beide Texte sprechen von Israel. Elia kommt zuvor und dann kommt der Messias und stellt wieder her in Israel. Ja. Das sind also Texte, die im Zusammenhang aufgefasst werden sollen. Und einer der schwierigsten Texte auf diesem Gebiet ist Markus 16. Ab Vers 15, aber dann heißt es ab Vers 17, nun, wir können ihn schon aufschlagen. Kennen Sie Ihre deutsche Sprache? Kennen Sie die drei Satzarten in der deutschen Sprache? Aussagesatz, Befehlssatz oder Begehrungssatz und Fragesatz sind die drei Grundarten von Sätzen. So, Aussagesatz ist eine kleine Geschichte. Ich erzähle etwas. Ich sitze. Zwei Wörter, aber ich erzähle, dass ich hier jetzt eine bestimmte Haltung habe. Ich rede, du redest und so weiter. Das sind Erzählsätze, Aussagen. Die machen eine Aussage. Imperativ, das ist Indikativ. Imperativ, mit einem Fremdwort ausgedrückt, der Begehrungssatz. Reichen Sie mir bitte doch einmal die Butter. Das ist Befehlsform, aber es ist eine Bitte. Das andere Mal ist es wirklich ein Befehl. Du Junge, hol mir doch mal was. Ja. Das sind Begehrungssätze oder Befehlssätze. Und dann die Frage, die kennen wir. Also, ich frage jetzt, welche Satzart haben wir in diesem Text? Vers 17. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, mit neuen Zungen reden, Schlangen aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden. Auf die Kranken werden sie die Hände legen und sie werden gesund werden. Satzart? Aussage. Nicht Befehl? Wie? Befehl. Wie? Befiehlt Jesus die Jünger etwas zu tun oder sagt er, es wird etwas geschehen? Er sagt, es wird etwas geschehen. Nur, wir ahnen schon, denke ich, wenn wir das sagen, bekommen wir sofort Schwierigkeiten. Ja. Aber wir müssen uns den Schwierigkeiten stellen. Dies ist eins der schwierigsten Stellen. Hier haben wir wirklich nun einen Klang, der unmöglich ist. Der unmöglich ist. Denn so wie der Satz klingt, stimmt er wirklich nicht. Denn jeder von uns weiß, auch der letzte radikalste Pfingstler weiß, denn die greifen ja diesen Text besonders auf, ja. Jeder Pfingstler weiß, dass es nicht stimmt, dass jede einzelne Person, die je an Jesus Christus geglaubt hat, alles dieses getan hat. Das ist der Klang. Es stimmt nicht. Aber ich weiß, dass Gottes Wort wahr ist. Jetzt muss ich mir sagen, der Sinn muss offenbar ein anderer sein als der Klang in meinem deutschen Ohr. Jetzt gehe ich zum Zusammenhang. Wir lesen weiter. Ja? Der Bruder sagte vorhin, das ist der Anfang. Ja? Es geht noch weiter, der Text. Gut, der Text geht weiter. Der Herr nun, der dieses gesagt hatte, nachdem er mit ihnen geredet hatte, wurde aufgehoben in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber, wer? Ist noch eine Hilfe? Sie ist ein Pronomen, ein Fürwort, steht für ein Hauptwort. Will ich den Text verstehen, will ich Vers 19 verstehen, muss ich vorhergelesen haben, denn sie bezieht sich auf etwas anderes, auf ein deutliches Hauptwort, und das sind die Jünger, die Jesus erwählt hatte, zu denen redet er, vielleicht auch noch andere Jünger, die ihm nachgefolgt waren. Sie aber gingen aus und predigten oder verkündeten, überall. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte, mit wem? Mit den Jüngern, mit diesen Aposteln. Der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Das ist eine Hilfe. Das heißt, trotz dessen, dass der Text so klingt, müssen wir offenbar ihn einschränken und sagen, nicht bei jedem, der zum Glauben kam, sondern als Menschen durch die Verkündigung der Apostel, der ersten Apostel zum Ausdruck kam, als sie zum Glauben kamen, dann geschahen solche Zeichen. Nicht tut jeder Gläubige dieses, sondern diese Zeichen kommen unter ihnen vor. Bei einigen, einige Zeichen bei einigen, aber während dieser Zeit der Verkündigung der ersten Apostel. Und jetzt gehen wir zu einem weiteren Zusammenhang, Hebräer Kapitel 2. Hebräer Kapitel 2. Darum sollen wir desto mehr achten auf das, was wir gehört haben, damit wir nicht daran vorbeitreiben. Denn wenn das Wort fest geworden ist, das durch die Engel geredet ist im Alten Testament, und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den rechten Lohn empfangen hat, wie wollen wir entfliehen, wenn wir ein solches Heil, das heißt eine Heilsbotschaft von unserem Herrn gegeben, nicht achten? Welches Heil, nachdem es den Anfang genommen hat durch die Predigt des Herrn, für uns befestigt worden ist durch die, die es hörten. Das sind die Apostel. Wir haben drei Generationen. Die erste, der Herr Jesus. Er hat's verkündet. eine zweite Generation, die Apostel, hörten es. Diese gaben es weiter, haben es uns bestätigt oder für uns befestigt. Ja. Der Hebräerschreiber gehört in die zur dritten Reihe. Und Gott hat dazu, wozu? Zur Verkündigung derer, die in der Mitte stehen, die vom Herrn hörten und es uns weitergegeben hat. Dort hat Gott sein Zeugnis gegeben. Und wir wissen, dass es ähnlich war wie beim Herrn selbst. Er hat dieselben Zeichen getan. Durch die Ähnlichkeit dieser Zeichen konnte man schlussfolgern, das ist dieselbe Botschaft, die Jesus gab, das ist dieselbe Kraft, derselbe Ursprung. Ja? Sie sollten also wissen, dies ist die Botschaft des Sohnes Gottes. Und Gott hat dazu Zeugnis gegeben mit Zeichen, Wundern und mancherlei Machttaten und mit Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Nicht nach meinem Willen oder des Willen irgendeines Pfingstlers. Ja. Oder Charismatikers. Sondern nach seinem Willen tat er es. Und der Hebräerschreiber sagt dieses alles in der Vergangenheitsform. Nicht nur in der Erzählform, sondern in der Vergangenheitsform. Wenn wir diese zwei Texte zusammennehmen, dann wird Markus 16 etwas weniger, das heißt die Verse 17 bis 19 oder 18, 17 und 18, etwas weniger problematisch. Ich weiß, sie sind sehr schwierig. Manchmal habe ich gewünscht, sie wären nicht in der Bibel. Und es sind einige, die sagen, sie sind auch nicht in der Bibel. Aber ich denke, nach wie vor sind es. Und wir wollen sie auch stehen lassen. Wir gehen weiter. Lukas 20, eine interessante Stelle. Lukas 20, Vers 31. Wir beginnen mit Vers 29. Nun waren sieben Brüder, eine Frau und starb kinderlos. Und der zweite nahm die Frau und starb auch kinderlos. Der dritte nahm sie. Desgleichen alle sieben. Wie viel waren übrig geblieben? Wie? Nachdem der dritte sie nahm und starb, wie viele waren übrig geblieben? Vier. Aber er sagt alle sieben. Das heißt, man muss ein bisschen aufpassen, ja. Man darf jetzt nicht penibel sein. Ich komme jetzt von der Technik her. Ja, so sagt man das nicht. Man muss dann sagen, die übrigen vier auch, ja. Alle sieben haben so gehandelt wie die ersten drei. Aber die ersten drei gehören zu den sieben, ja. Das ist ein kleines Beispiel. Manche stoßen sich an solchen. Ich muss einiges weglassen. Diesen Text brauchen Sie aufzuschlagen. In der Apostelgeschichte 11 heißt es, Barnabas sah die Gnade Gottes. Was sah er? Wie? Die Auswirkung der Gnade Gottes. Das ist eine gekürzte Form. Ja, eine kürzeste Formulierung. Aber wohlgemerkt, wir haben dieses Phänomen auch in unserer deutschen Sprache. Er sah die Wirkung, die Auswirkung der Gnade. Die Wirkung trägt den Namen der Ursache. Vielleicht haben Sie heute Morgen die Zeitung eingesehen und da steht vielleicht Bonn so und so. Ja. Bonn sagt so, Washington sagt so. Ja. Die Häuser in Bonn, die Straßen. Alle Menschen in Bonn, die Regierung, die in Bonn sitzt, aber die ganze Regierung, die verantwortlich sind. Ja? Ein Wort, der Wohnort, dem wird übertragen, was die Männer dort sagen. Ja? Das Phänomen haben wir also auch. Apostelgeschichte 20, Vers 31. Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich nicht abgelassen habe, 3 Jahre lang Nacht und Tag einen jeden mit Tränen zu ermahnen. Wenn Sie jetzt, wie in der Industrie, wo genau gemessen wird, diese Wörter so messen wollen, auf die Waage legen, können Sie wieder einen Widerspruch finden, ja? Wir wissen, was gemeint ist. Wir, die wir die Bibel oft lesen, wir haben uns an diese Redeweise gewöhnt, ja? Aber es gibt einige, die sind immer noch, finden immer noch Schwierigkeiten bei einigen Texten und es entstehen Lehren, weil sie nicht den Zusammenhang kennen. Eine gute Stelle ist Römer 2. Da wird's schon lehrmäßig kritisch. Römer 2, die letzten 2 Verse. Nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist, und Beschneidung ist die des Herzens und so weiter. Von diesem Text her gibt es die Ausleger, die sagen, Jude ist heute nicht mehr jemand, der ein Sohn Abrahams, Isaaks und Jakobs ist, sondern Jude ist der, der im Herzen beschnitten ist, ob Heide oder Jude. Das ist das neue Israel. Nun hätte Paulus sich etwas genauer ausdrücken können. Aber er hat nicht nur unsere Generation im Visier, sondern er hat Menschen überall in der Welt. Und wenn man diesen Text im Zusammenhang auffasst, dann wird er klar. Der beginnt in Vers 17. Siehe aber zu, ab Vers 17 spricht Paulus den Juden in Rom, der von Abraham abstammt, persönlich an. Siehe aber zu, du heißest ein Jude. Und das dürfen wir nicht vergessen bis zum Ende des Kapitels. Du, Jude, verlässest dich aufs Gesetz und rühmst dich Gottes. Vorher, einige Ausleger wollen schon vorher den Juden sehen. Aber Paulus spricht dort nicht vom Juden nur. Es sind Juden darunter. Aber im Text vorher geht es um Menschen, die gerecht leben wollen. Das gab es auch im Heidentum. Ja? Allgemein der Gerechte. Kapitel 1, der heidnische Sünder. Dann in der Mitte, also ab Kapitel 2, Vers 1, der Gerechtlebende. Und dann zum Schluss nimmt er die Sondergruppe noch vor sich. Er wartet, bis er dahin kommt. Ja? Er nähert sich ihm. Ja? Ein sehr weiser Pädagoge. Und jetzt bist du dran, Jude. Ja. Einige von euch waren vielleicht schon Kapitel 1 dran, die das Judentum ganz verlassen haben. Eine ganze Menge von euch waren schon am Anfang des Kapitels dabei. Aber jetzt jeder von euch, du Jude. Jetzt Vers 28. Nicht der Jude ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist nicht das die Beschneidung, eine Beschneidung, die es nur äußerlich am Fleisch ist, sondern der Jude ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist, und die Beschneidung ist eine echte Beschneidung, die es im Herzen ist, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Dies ist nicht eine Definition von überhaupt, wer ist Jude, sondern welcher Jude ist wirklich Jude. Wir haben schon vom Alten Testament her 2 Kreise von Israel. Den äußeren Kreis, den größeren Kreis, der durch Beschneidung und Abstammung zum Volk Israel gehört. Der wird immer wieder angesprochen. Aber da hat man den inneren Kreis, die treu sind, die Chassidim, die Treuen, ja, die Gerechten, die Frommen. Und das geht überhin ins Neue Testament. Nathanael, das ist nun ein echter Israelit, ja. Der gehörte zum inneren Kreis. Und da holt Jesus sich die ersten Jünger, ja, aus diesem inneren Kreis. Und dann kommen die anderen aus dem äußeren Kreis hinzu. Er kam in sein Eigentum, der große Kreis. Die Seinen nahmen ihn nicht auf, aber die ihn aufnahmen, der innere Kreis, ja. Denen gab er das Recht und so weiter. Und dann Römer Kapitel 19 und 11 haben wir dasselbe. Das große Israel und das kleinere Israel. Römer 6, 17, Gott sei Dank, dass ihr Sünder wart. Ja. Das ist die Ausdrucksform. Ja. Wir wissen, wenn wir es langsam lesen, Paulus will sagen, dass das vorbei ist, dass das früher war, ja, und jetzt nicht mehr ist. Das ist der Gedanke. Aber ihr dankt nicht, dass sie einmal gesündigt haben, ja, sondern dass das vorbei ist. Anfang Vers 17. 1. Korinther 9, noch ein Beispiel, aber es ist kein gutes Beispiel, wenn der Übersetzer schon mitgeholfen hat. 1. Korinther 9, Verse 9 und 10. Im Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Sorgt sich Gott um die Ochsen? Wenn Sie die Frage so nehmen, wie sie klingt, müssen Sie ja sagen. Wenn Sie Jesus einmal gehört haben, wenn er von Sperlingen und so weiter sprach, ja? Gott sorgt sich schon um Ochsen. Warum lässt er dann sagen, man soll sein Maul nicht verbinden? Gerade da sieht man, dass sich Gott um Ochsen bemüht. Auf welche Antwort erwartet Paulus? Nein. Was ist der Unterschied? Der Übersetzer fügt hinzu etwa oder nur, ja? Und dadurch wird der Satz klar, aber im Text hat Gott Interesse an Ochsen? Natürlich hat er Interesse an Ochsen. Er hat Interesse an allem, was er geschaffen hat. Aber die Frage ist das das primäre Interesse von Ochsen? Wenn ihr das Alte Testament lest und ihr lest, Gott sagt, verbinde dem Ochsen nicht das Maul. Dieses Wort, ist das nur für Ochsen geschrieben? Das steht doch im Gesetz. Gott gibt ein Gesetz und das betrifft Ochsen. Ist das jetzt alles, was Gott sagen will? Sehr interessante Frage. Eine sehr interessante Frage. Das heißt, wir müssen uns daran gewöhnen, dass hier etwas noch mehr mitschwingen kann, als nur, was uns da unmittelbar begegnet. Paulus will sagen, Ochsen sind nicht primäres Interesse. Aber wenn Gott schon um Ochsen bemüht ist, wenn er schon daran interessiert ist, dass es ihnen gut geht, Menschen sind doch mehr als Ochsen, dann doch ganz bestimmt interessiert er sich für Menschen. Das ist die Anwendung, das Resultat des Überlegens. Ja, das ist sein Denken. Er will also, dass wir denken, Köpfchen, sagte mein Professor. Ja, denken beim Lesen der Schrift. Das Wort segnen, glaube ich, hatte ich schon besprochen, oder? Vielleicht erst im engeren Kreis. 1. Korinther 10, der Kelch, den wir segnen, Vers 16. Wenn man das so nimmt, wie es klingt, dann ist etwas komisch für uns. Man segnet doch nicht einen Becher. Ja? Nun, wir denken schon dabei, nicht nur an den Becher, sondern an den Inhalt. Da übertragen wir die Bezeichnung für Becher auf den Inhalt. Ja? Da bekommt der Inhalt die Bezeichnung des Gefäßes. Das ist schon einmal eine Eigentümlichkeit der Sprache. Und zweitens, man segnet nicht. Das heißt, zu segnen heißt, entweder, ja, jetzt ist die Frage, in welche Richtung man das Wort gebraucht. Das deutsche Wort segnen, wenn es im Alten Testament gebraucht wird, heißt, Leben anzukündigen, beziehungsweise Förderung des Lebens und dazu beizutragen, mit Worten, dass Leben gefördert wird. Wenn Gott Adam und Eva segnet, wünscht er ihnen Leben, Wohlergehen im Leben und so weiter. Segnet Jakob seine Söhne oder Isaak seine zwei Söhne, dann wünscht er ihnen Gutes zum Leben in dieser Welt, beziehungsweise in der nächsten. oder ewiges Gut. Denn Jakob bekommt den ewigen Segen. Aber wenn ein Kelch gesegnet wurde, war das eine Kurzformel für loben. Denken Sie an Jakobus 2, da hat der Übersetzer etwas Schwierigkeit, das ist ein Wortspiel. Mit demselben Mund segnen und fluchen wir. Aber da bedeutet das, das heißt dort, loben wir und wünschen wir den Tod, ja? Wir loben Gott, wir segnen ihn. Im Englischen sagt man das noch, we bless God, das heißt, wir preisen ihn. Oder man spricht den Segen über die Mahlzeit. We bless the food, das heißt, wir loben Gott über die Speise. Beim Passamahl hat man 4 Kelche. Und der Kelch des Segens, das ist der Kelch, den man erhebt und lobt Gott für die Befreiung aus Ägypten. Ja? Man preist Gott. Und diesen Kelch hat Jesus genommen und ihn zur Einführung des Abendmahls. Und Paulus nennt ihn immer noch den Kelch des Segens. Den Kelch, über den wir Gott loben. Und bis heute ergreifen wir den Kelch beim Abendmahl und loben Gott für das neue Passa, dass er sein Blut für uns vergoss. Der Kelch, beziehungsweise der Inhalt, erinnert uns daran und wir preisen Gott dafür. Ja. Das sind so Ausdrucksweisen, die es gilt anzuerkennen. Ich kann lange nicht alle. Titus 2,15 heißt es, niemand verachte dich. Ja, wie soll Timotheus das verhindern? Oder Titus das verhindern, ja? Dass jemand ihn verachtet. Das ist eine Kurzformel für, gebe du keinen Anlass dazu, dass man dich verachte, ja? Sorge du dafür, dass keiner ein Recht hat, dich zu verachten. Vermeide nach Möglichkeit, dass jemand dich verachte. Das heißt nicht, dass ich jetzt überall rumgehen soll, bitte, du sollst mich nicht verachten, sagt Gott, ja, sagt die Bibel. Das ist nicht die Aufgabe des Titus. In Hebräer 1 steht geschrieben, er hat die Reinigung unserer Sünden besorgt. Das heißt, die Reinigung von unseren Sünden. Nicht die Sünden selbst sind gereinigt, sondern wir von Sünde, ne? Einige Wörter haben eine andere Bedeutung, als wir gewohnt sind, wie schon gesagt. Hebräer 11, die Eltern von Mose fürchten nicht, ich glaube, es ist die Eltern, auch Mose später, fürchten nicht das Wort des Königs. Nun, warum haben sie ihn dann versteckt, wenn sie keine Angst hatten? Natürlich hatten sie Angst. Aber in ihrer Tat ließen sie sich nicht von ihren Gefühlen bestimmen. Der Glaube überwand ihre Furcht. Oder wenn es dann heißt von Mose, er fürchtete nicht den Zorn des Königs. Ja, warum ist er denn geflohen, als er den Mann ermordet hat? Aber er ließ sich nicht ganz davon bestimmen, auch nicht später, als man, ist eine Frage, worauf sich das ganz eigentlich bezieht, aber später, wenn sie ausziehen aus Ägypten, der Glaube orientiert sich an Gott und nicht an der Furcht vor Menschen. Petrus schreibt einem 1. Petrus 3 zu den Frauen mit schwierigen, ungläubigen Männern. Nein, das ist eine andere, schon vorher, nach dem. Da heißt es, fürchtet nicht ihre Furcht. Richtet euch nicht nach ihnen aus. Wenn Sie auf der Straße fahren, vielleicht sind Sie gewohnt, sind ein bisschen etwas schneller zu fahren. Es gibt diese Typen, die sich nicht zurückhalten können. Aber jetzt kommen 3 grüne Wagen an. Ja, einer ist hinter Ihnen, einer vor Ihnen und einer noch auf der Seite. Werden Sie dann anders fahren? Womöglich, ja. Die Bibel würde sagen, sie fürchten die Polizei. Sie sagen nicht, vor der Polizei habe ich keine Angst. Moment einmal. Aber sie richten dich doch an der Polizei aus, ja. Das ist die Bedingung, das ist die Bedeutung. Man richtet sich danach aus. Und jetzt ist beim Wort Furcht, die Furcht Gottes, man zankt fast immer wieder darüber. Oder Furcht kennt, die Liebe kennt keine Furcht, ja, sagt man dann. Ja, dann brauche ich doch keine Angst zu haben. Nun, aber Gott lässt uns Angst haben und er hilft uns in der Angst. Und er spricht von der Furcht Gottes, trotz der Liebe zu Gott. Aber da heißt es, wo ist die Frage, nach wem orientiere ich mich letztlich? Die Frau fürchte den Mann, nicht respektiere, fürchte. Warum? Der Mann ist ihre Bezugsperson. Das heißt, sie richtet sich in ihrem Leben nach ihrem Mann aus. So wie er selbst, 1. Korinther 11, sich an Christus orientiert. Er ist sein Haupt. Er ist seine letzte Autorität. Für die Frau ist Christus und der Mann die Autorität. Sie unterstellt sich ihrem Mann. Er ist meine Ausrichtung. Ja. Wir haben das Wort fürchten neu zu bedenken. Ja. Oder Herz. Man sagt, 18 Zentimeter zwischen Herz und Kopf. Schrumpfen Sie die auf null zusammen, diese Entfernung. Ja. Das Herz ist im Kopf und der Kopf ist im Herzen. Herz ist der innere Mensch. Ja. Er enthält die Persönlichkeit. Gedanken, Denken, Wille, Gefühl, Gewissen, Selbstbewusstsein. Alles dieses ist im Herzen. Das biblische Herz denkt, nicht nur fühlt wie unser deutsches Herz. Das deutsche Herz habe Herz, ja. Oder sieht man im Auto, ich und dann noch ein Herz abgebildet und dann noch etwas, ja. Ich liebe Golf, ja, so etwas, ja. Oder ich das und das. Herz steht für Liebe oder Emotion, ja, Neigung, Zuneigung. Das führt uns etwas irre. Das biblische Herz ist die ganze Persönlichkeit. Also man muss sich daran gewöhnen. Man hat auch an Begriffe zu denken. Begriffe können mehreres bedeuten. Da mache ich manchmal, wenn ich ein Seminar habe, ich bin an einer Schule, ein kleines Experiment. Ich sage, ich denke an ein Wort und ich werde es aussprechen. Und wenn ich es ausspreche, seien Sie alle still, aber überlegen Sie, womit Sie dieses Wort in Verbindung bringen. Und Ihre erste Verbindung, halten Sie die fest. Ich werde das Wort sagen, woran Sie dann als erstes denken. Halten Sie das fest und dann werde ich fragen. Und eins der besten Beispiele ist das Wort Anlage. Ja. Das hat so viele ganz andere Bedeutungen. Ja. Das ist dann ein Beispiel, wie man auch in der Bibel mit Begriffen vorgehen muss. Da gibt es die norwegischen Brüder, die oft nicht sehr brüderlich sind. Das ist eine Art christliche Sekte. Die operiert ganz besonders mit Vorliebe mit dem Wort Fleisch. Fleisch ist konstant durch die Bibel. Sündiges Fleisch. Ja, Menschen. Und überall, wo das Wort angetroffen wird, da hat es dieselbe Bedeutung. Und da bekommen sie Probleme mit Jesus. Ja. Aber dadurch entsteht gerade dann viel Gezänk und Wirrwarr auch unter Gläubigen, anderen Gläubigen. Gesetz, ja, was ist es jetzt? Das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus. Römer 8, Vers 2. Das Gesetz, sprich Geist. Der Geist ist das neue Gesetz. Römer 7, ja schon in Römer 8, hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Sünde ist ein Gesetz, der Tod ist ein Gesetz, der Geist ist ein Gesetz, das Gesetz Moses ist ein Gesetz. Da haben wir noch das Landesgesetz. Man muss jetzt sich fragen vom Zusammenhang her, welches Gesetz ist gemeint? Ja. Das Evangelium ist übrigens auch Gesetz. Das ganze Alte Testament, die ganze Bibel ist Gesetz. Ja. In welchem Sinne? Das Wort hören. Einige haben Schwierigkeiten mit dem Wort hören. in der Apostelgeschichte haben wir zwei Texte, einmal Kapitel 9 und einmal Kapitel, es ist 23 oder es ist 21, 22. Das scheint ein Widerspruch zu sein, sehr einfach. Das Wort hören bedeutet nicht nur akustisch wahrnehmen, sondern auch verstehen. Sie hörten die Stimme und sie hörten sie nicht. Ja, die Begleitenden, die Begleiter von Paulus oder Saulus in diesem Fall. Sie hörten die Stimme, die zu Saulus sprach, aber sie hörten sie nicht. Das zweite Mal meinen wir, sie verstanden sie nicht. Ja. Da sagt ein Vater oder eine Mutter zum Kind, zum zweiten oder dritten Mal, erinnert es an eine Aufgabe, hast du mich nicht gehört? Ja. Wirst du hören? Hörst du jetzt einmal? Das heißt es gehorchen. Ja. Gehorchen. Es liegt schon im Wort. Genauso im Hebräischen übrigens. Entschuldigung, im Griechischen. Dasselbe Wort kann bedeuten, das Wort für Gehorsam kommt vom Hören. Ja, wie im Deutschen. Engel. Das Griechische hat kein Wort für Engel. Es behilft sich mit dem Wort für Bote. Deswegen muss man bei der Übersetzung vorsichtig sein. Will ich jetzt Bote oder Engel übersetzen? Da übersetzt man in Offenbarung 2 und 3 mit Engel. Aber sollen wir Menschen dann Briefe schreiben an Engel? Die Engel bekommen wohl keine Briefe. Santa Claus vielleicht, ja? Niklaus? Das Wort bedeutet Bote. Der Bote der Gemeinde, der Laufbursche der Gemeindeleitung. Ja? Wer immer die Briefe bekam, dem soll man jetzt mitteilen und merkt übrigens, dass dieses nicht nur an ihn gerichtet ist, sondern an die ganze Gemeinde. Und nicht nur an diese spezielle Gemeinde, sondern was der Geist an Ephesus schreibt oder was Jesus ihr sagt, das sollen alle Gemeinden wahrnehmen. Und dann nicht nur alle sieben, sondern überhaupt alle in jener Zeit. Und nicht nur alle in jener Zeit, sondern alle in den kommenden Generationen. Denn Jesus sagt, ich komme bald und ist noch nicht gekommen. Also ist der Text auch für mich. Man muss jetzt den ganzen Zusammenhang studieren und sich fragen, wie ist das da gemeint? Richter oder Elohim? Ich hatte einmal einen Besuch von einem jungen Mann, der im Ausland gewesen war, in irgendeinem Dienst für die an Armen oder Notfallen, im Namen wohl der Kirche, war dann aber geistlich abgekommen und stieß sich. Er konnte nicht sagen, dass Jesus wirklich Gott sei. Und spielt er mit diesem Begriff Gott. Aber Gott meint doch in der Bibel auch etwas anderes, nicht nur Gott. Ich hatte ein langes Gespräch mit ihm, konnte ihn nicht überzeugen. Er war schon wirklich im Irrtum fest. Aber wir glauben wirklich, dass Jesus Gott selbst ist. War und ist. Aber wir müssen wissen, dass das alttestamentliche Wort für Gott, Elohim, nicht nur von Gott gebraucht wird, sondern auch von Göttern. Auch wir gebrauchen das Wort dort, Gott, ja. Gott dieser Welt, Satan, wird auch gebraucht für Richter, für Menschen, wird gebraucht für Engel, weil es ein Wort für die Mächtigen ist. Aber der Mächtige, dann weiß man, ja, das ist Gott, der Allmächtige. Oder wenn Paulus von dem Tag spricht, dann weiß man, das ist der Tag der Rechenschaft, ja. Es gibt in der Bibel einige Wörter, die können in einem richtigen Sinne und einem falschen Sinne gebraucht werden. Zum Beispiel bitten, Jakobus 4. Ihr bittet nicht und ihr bittet, aber sie bitten falsch. Es ist nicht eigentliches Bitten. So kann Paulus von ihrem Beten sagen, das ist kein Beten. Ja? Oder Brüder. Es gibt Brüder, die sind Brüder, und es gibt Brüder, die sind nicht Brüder, weil sie falsch sind. Pseudo-Brüder, ja. Es gibt einen Christus, und dann gibt es Christusse, die heißen so, aber sie sind nicht Christusse. Sie sind Pseudo-Christusse. Übrigens, der Antichristus ist kein Christus. Kein Stellvertreter Christi. Keiner, der anmaßt, ein Christus zu sein. Er ist nicht der Messias. Da müsste Pseudo-Christus stehen. wenn man von ihm als von einem falschen Messias sprechen wollte. Er ist kein falscher Messias. Nicht, weil er Antichristus heißt. Wenn er falscher Messias ist, dann aus seinen anderen Gründen. Aber ich persönlich vermute, dass das vielleicht der falsche Prophet ist für Israel, als falscher Messias. Aber Antichristus bedeutet der Gegner des Christus. Der, der gegen Christus ist. Ja. Aber zurück. Es gibt Taufe, das ist keine Taufe. Es gibt Abendmahl, das ist kein Abendmahl. Kein Mahl des Herrn. Es gibt Scheidung, das ist keine Scheidung, sagt Jesus, ja. Man muss also sorgfältig prüfen, was ist hier eigentlich. Oh, wir sind ja weit vorgeschritten. Dann gibt es das Phänomen, die stille Voraussetzung. Wir haben Texte, das ist ähnlich wie das, was ich bis jetzt betrachtet habe. Ein Text, der zwar etwas radikal formuliert ist, aber ist nicht so gemeint, weil etwas vorausgesetzt wird. Nehmen wir Jona zum Beispiel. Er verkündet, geht nach Ninive und sagt, in 40 Tagen ist Ninive erledigt, wird zerstört, gerichtet. Was wird vorausgesetzt? Die eigentliche Verkündigung, das hört der König auch mit. Wenn Gott vorhat, uns wirklich zu zerstören, warum wartet er denn noch 40 Tage? Und warum wartet er denn überhaupt, oder warum schickt er uns überhaupt jemanden, das zu sagen, wenn er sowieso hat, uns zu zerstören, vorhat, uns zu zerstören? Er hört in dieser Botschaft eine Voraussetzung. Zu Recht, ja. Wenn ihr nicht Buße tut, er hört in dieser Botschaft ein Angebot der Gnade, ein Ruf kehrt um. Nimmt man aber den Satz so, wie er ist, dann könnte man wieder von einem Widerspruch sprechen. Aber das ist die Art und Weise, wie die Bibel sprechen kann. Man muss dieses Phänomen der stillen Voraussetzung, bitte?
Ich denke auch noch 1. Petrus 4, Vers 5 und 6.
Ja, von den Toten, die Verstorbenen. Zu schnell wird 1. Petrus 4, Vers 6 zu Kapitel 3, Vers 19 gesellt. Die zwei sprechen von zwei verschiedenen Ereignissen. 1. Petrus 4, Vers 5. Aber sie werden Rechenschaft geben dem, der bereit ist zu richten, die Lebenden und die Toten. Denn, Begründung, dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündigt, damit sie gerichtet würden nach Menschenweise im Fleisch, aber nach Gott leben im Geist. Die Lösung des Problems liegt in Vers 6 Mitte. Damit sie gerichtet werden nach Menschenweise im Fleisch. Das ist der Tod. Aber wenn sie Evangelium hörten, damit sie gerichtet würden im Fleisch, aber nach dem Geist leben, dann müsste die Verkündigung des Evangeliums geschehen sein, bevor sie gerichtet wurden, das heißt, bevor sie starben, bevor sie ins Jenseits kamen, um dort für Gott zu leben. Also müssen wir hier etwas verlängern, ausdehnen und so denken, denn dazu ist auch denen, die seitdem verstorben sind, einmal das Evangelium gesagt worden, während sie lebten, damit, wir werden sowieso sterben, sie werden gerichtet werden, damit, wenn sie gerichtet werden, das heißt, diesen Tod muss jeder von uns, auch wenn er das Evangelium annimmt, erleiden, damit aber nach diesem Gericht des Todes, des leiblichen Todes, er in der Gotteswelt ist und bei Gott ist und ihm leben kann. Das ist der Sinn des Textes. Aber das ist wieder diese gedrängte Formulierung. die bedacht werden will. Deshalb Psalm 1, nachsinnt. Ja? Nachsinnen in seinem Wort. Ja, wir wollen abschließen und wir können es vielleicht so tun. Ich wollte etwas über den Genitiv sagen. Lassen Sie mich das vielleicht noch kurz tun. Ein gutes Beispiel ist Galater 2, Vers 20. Galater 2, Vers 20. Ich lebe aber doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes. Aber nicht alle ihre Besetzungen lauten so, nehme ich an. Wer hat Glauben an den Sohn Gottes? Oh, eine ganze Menge, ja. Im Grundtext steht hier der Westphal, der Genitiv. Und diese Ausgabe übrigens, Entschuldigung, nun, ich kann es später sagen. Hier ist der Westphal im Griechischen. Aber der Westphal, der Genitiv im Griechischen, ist ein sehr gern verwendeter Fall, wird aber in verschiedener Hinsicht gebraucht. Natürlich auch für Possessiv, den Possessivgesang, den Besitzgedanken. Dies ist mein Buch, ja. Das Buch des Herbert Janssen, das ist Genitiv, ja. Es gehört mir. Aber es wird auch im Sinne des Akkusativ gebraucht, wie hier. Hier heißt es nicht der Glaube von Jesus. Und leider gibt es solche. Ich habe mit einem Mitarbeiter von den Navigatoren einmal gesprochen, der hier das durchziehen wollte, diesen Genitiv. Und eine Lehre daraus machen wollte. Und der Ansatz war nicht verkehrt. Das heißt, dass Jesu Leben unser Leben ist. Und das sagt er dann so, sein Glaube ist mein Glaube. Ja? Nur in einem gewissen Sinne ist das ein schöner Gedanke. Nur müssen wir nicht vergessen, griechische Gemeinde, ganz nüchtern, hier ist wahrscheinlich nicht sein Glaube gemeint, sondern der Glaube an Jesus. Ich lebe aus Jesus, ja, weil ich auf ihn vertraue. Deshalb ist sein Leben mein Leben. Das hat er eben gesagt. Ja. Dann gibt es aber auch den Genitiv, den Westphal, und daran müssen wir uns gewöhnen. Wir haben übrigens im Deutschen auch dieses Phänomen. Wir sprechen von der Furcht Gottes. Ja, das ist ein typisches Beispiel. Das ist nicht die Angst, die Gott hat, nicht seine Angst, nicht seine Furcht, sondern ich fürchte ihn. Das ist übrigens der akkusativische Form. Ich habe hier einige Beispiele, wo es auch im Akkusativ, Identität, ja, das Zeichen Jonas, Jesus spricht vom Zeichen Jonas, ja, das ist nicht ein Zeichen, das Jona hat, sondern dass er ist. Da ist der Genitiv der Identität. Und dieses haben wir oft im Griechischen, sehr oft. Und wenn Sie aber jetzt eine Übersetzung haben, wo doch im Deutschen der Genitiv gebraucht wurde, um das Griechische zu übersetzen, dann müssen Sie jetzt auslegen, das heißt übersetzen neu, fragen vom Zusammenhang her, wie ist dieser Westphal gemeint? Ja. Früchte der Gerechtigkeit. Frucht, die Gerechtigkeit ist, aber auch Frucht, die Gerechtigkeit hervorbringt. Da haben wir beides. Gabe des ewigen Lebens. Das ewige Leben ist die Gabe. Ja? Nicht hat das ewige Leben. Und, ja. Verheißung des Geistes. Der Geist ist die Erfüllung der Verheißung. Und so weiter. Es gibt so. Wir haben es auch im Deutschen. Das Bild des Wassers, das heißt das Bild vom Wasser. Das Wasser ist ein Bild. Ja. Ja, wir müssen zum Schluss kommen. Es gibt sehr viel Interessantes, was da noch zu sagen wäre. Der vorgezogene Gebrauch, ja, wo ein Begriff gebraucht wird, im Blick auf etwas Kommendes. 1. Mose 14, im Land der Amalekiter, aber die gab es noch nicht. Das ist der proleptische Gebrauch des Begriffes Amalekiter. Das heißt, das ist das Gebiet. Mose hat offenbar die ursprünglichen Tabletten, die Josef und die anderen gesammelt hatten. Mose nimmt sie mit, als sie aus Ägypten ziehen. Und, weil sie wahrscheinlich eine alte Sprache sind, übersetzt sie. Denn tatsächlich hat Mose uns auch den ersten Teil von 1. Mose gegeben. Und es scheint so, als ob Mose da einiges durch den Geist Gottes eingefügt hat, um es für sein Volk deutlich zu machen. Das heißt, dort wird eine sehr alte Geschichte erzählt aus dem Leben Abrahams und dann teilt er seinem Volk gleichsam mit, schaut einmal, da wo dieser Krieg stattfand, das ist das Gebiet, wo jetzt die Amalekiter leben. Ja? Das Land der Amalekiter. Oder Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte. Sohn wird proleptisch gebraucht. Wann liebte Gott denn die Welt? Schon von jeher. Nicht erst mit dem Kommen Jesu fing Gott an, die Welt zu lieben. Er liebte sie vorher, aber deshalb sandte er den, der sein Sohn sein würde. Ja? Er selbst wird Fleisch, lässt ihn, als Jesus geboren wird, ist er Sohn von Gott und Sohn von Maria. Ja? Dadurch wird er Sohn Gottes und Sohn des Menschen. Nun ja. Endlich kommen wir zum Schluss. Ich möchte mich bedanken für die, dass man so dabei war. Es war keine Schwierigkeit für mich, hier zu sprechen. Das sieht man schon daran, dass ich nicht das Ende fand. Ich habe diese Gemeinschaft wirklich genossen. Und ich freue mich so, dass einige von euch der Einladung gefolgt sind. Es war unser Herzenswunsch von Karl und mir einmal, dass ihr auch andere unserer Freunde kennenlerntet. Ja. Und das ist gelungen, ja. Und dies ist ein gewisses Experiment. Ja. Denn, das weiß Bruder Wiener vielleicht nicht, aber wir haben andere Leute eingeladen, und das war auch sein Wunsch, dass wir sie einladen, aber ich denke, wir sollten Gelegenheiten suchen, Kontakt mit Gleichgesinnten zu bekommen und zu pflegen. Wir kommen aus verschiedenen Gemeinden. Einige von uns haben intakte Gemeinden. Die sind größer vielleicht oder kleiner. Dafür wollen wir Gott danken. Ich denke, wir sind uns alle bewusst dessen, dass diese Gemeinden rarer werden. Wir werden isoliert durch verschiedene Gründe. Manchmal ist es unsere eigene Schuld, da wollen wir Buße tun. Aber manchmal ist es nicht unsere Schuld und wir leiden darunter. Aber wir wollen nicht alleine bleiben. Wenn Gott es uns schenkt, dann suchen wir doch Kontakt mit anderen Gleichgesinnten. Und wenn es uns auch etwas kostet, dann wollen wir doch irgendwo einen Menschen finden, mit dem wir etwas sprechen können über Jesus und Gottes Wort lesen können und beten können. Pflegen wir das. Da gibt es die Geschichte von zwei Chinesen. Der eine sitzt im Bahnhof irgendeiner Stadt, sitzt da ganz allein auf einer Bank. Und mit der Zeit kommt noch jemand von irgendwo, wie ein Fremder, und setzt sich auf diese Bank, aber in einiger Entfernung von ihm. Spricht aber gar nicht zu ihm, tut, als ob er gar nicht da ist, ja. Mit einmal fängt einer von ihnen an zu murmeln, so vor sich her. Und nach einer Weile fängt der andere an zu murmeln, so vor sich her. Mit einmal steht einer von ihnen wieder auf und geht weiter. Was war geschehen? Zwei Christen hatten abgemacht, sich im Bahnhof zu treffen und tauschten Bibelverse aus. Der eine teilte einen Bibelvers mit, aber niemand wusste, dass er zu dem sprach. Ja. Und der murmelte seinen Bibelvers und teilte ihm mit. Den kannst du mitnehmen, ja. Das ist nun ein Extremfall. Es kann dazu kommen. Wollen wir unsere Zeit ausnutzen, wo wir es noch leichter haben, obwohl es schon schwerer geworden ist, Gemeinschaft aufrechtzuerhalten mit Gleichgesinnten. Und wir wollen natürlich diese Gleichgesinnung im Zeichen der Gesinnung Jesu auffassen. Ist klar. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sind dankbar, Karl und ich, für alle Gebete für uns in den nächsten Monaten und dann für den Umzug im März wahrscheinlich und die Umsiedlung nach Kanada. Es ist nicht ein Treten in den Ruhestand, sondern ein Umzug während eines Unruhezustandes. Das heißt, die Arbeit geht weiter, nur von einem anderen Ort aus. Dank der Elektronik wird es etwas leichter sein als nur mit Post. Einiges kann mit der Post erledigt werden, mit Disketten und so weiter. Aber die Arbeit der Veröffentlichung soll weitergehen. Sollte es der Herr schenken, dass wir noch einmal besuchsweise herkommen könnten, dann wären wir dankbar. Aber dafür muss gebetet werden, ob es sein Wille ist oder nicht und ob es möglich ist oder nicht. Also vielen Dank für alle Fürbitte. Und auch, wir wollen uns vermehrt unserer Kinder annehmen. Das ist auch ein Grund. Der Grund, weshalb wir es jetzt tun, ist der, dass wir aus unserer Wohnung ausziehen mussten, weil die Wohnung als Mietwohnung nicht mehr so galt. Sie wurde verkauft und sollte umgebaut werden in eine Eigentumswohnung. Sie mussten also entscheiden, wollen wir kaufen oder ausziehen. Nun, wir hatten eine Wohnung in Kanada und wollten sowieso mal nach Kanada wegen der Kinder und Enkelkinder, sodass wir dieses vom Herrn annahmen als der Zeitpunkt, ja, als Gebetserhörung. Deshalb dieses Vorgehen.